Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Japan hat ein Problem mit der Arbeitsmoral. Nicht, dass sie zu niedrig wäre, viele würden eher sagen zu hoch. 50, 60, 70 oder mehr Überstunden im Monat sind keine Seltenheit. Japanische Unternehmen fordern volle Aufopferung von ihren Angestellten und auch Japans neue Premierministerin predigt Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Bei einigen führt das tatsächlich bis zum Letzten. Viele haben es inzwischen wahrscheinlich auch in Deutschland schon gehört. Das Wort Karoshi beschreibt auf Japanisch so etwas wie Tod durch Überarbeitung. Wie tief diese Arbeitskultur in der Gesellschaft verwurzelt ist, was das mit traditionellen Geschlechterrollen zu tun hat und ob die junge Generation gerade beginnt, sich dagegen zu wehren, darüber sprechen wir in der heutigen Folge der Fernverbindung. Mein Name ist Fabian Schröer. Ich bin Digitalredakteur im Auslandsressort der Taz und heute habe ich unseren Japan-Korrespondenten Martin Fritz am Apparat. Hallo Martin.
Hallo Fabian.
Martin, wo erwische ich dich denn gerade? Und merkt man dort im Alltag eigentlich auch etwas von der berühmten japanischen Arbeitskultur?
Ja, du erwischst mich gerade in meinem Heimbüro. Früher habe ich in meinem Auslandskorrespondentenclub gearbeitet, aber seit der Pandemie habe ich dann doch irgendwie meinen Arbeitsplatz nach Hause verlagert, auch wenn ich dann jetzt direkt neben meinem Bett arbeiten muss. Ja, in meinem Alltag erlebe ich natürlich diese Arbeitskultur zum Beispiel dadurch, dass es sehr viele solche Mini-Supermärkte gibt, die rund um die Uhr geöffnet haben. Die einzigen Tage im Jahr, wenn Geschäfte geschlossen haben, meistens ist es nur ein einziger Tag, das ist der Neujahrstag. Also die Japaner arbeiten viel und rund um die Uhr und das kann man eben auch überall sehen. Also wenn man mit den letzten U- oder S-Bahnen nach Hause fährt, raus aus Tokio fährt, dann sieht man auch sehr viele Leute, die noch mit Aktentaschen da unterwegs sind, also die noch bis spät abends gearbeitet haben.
Das sind also die Bilder, die man hier im Westen auch so ein bisschen kennt. Allerdings hat das in Japan ja wirklich dramatischere Auswirkungen als hier in Deutschland zum Beispiel. Am Heiligabend 2015 zum Beispiel springt die damals 24-jährige Matsuri Takahashi vom Dach des firmeneigenen Wohnheims des großen Werbekonzerns Dentsu, für den sie gearbeitet hatte, in den Tod. Als Folge der extremen Überstunden, die sie dort leisten musste, sagen viele, und werten das dementsprechend auch als Karoshi, als den Tod durch Überarbeitung. Matsuri Takahashis Tod hat dann so eine Debatte über die Arbeitskultur in Japan angestoßen. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wie wichtig ist denn dieser Fall heute noch?
Ja, jetzt haben wir am Heiligabend den 10. Jahrestag von diesem Tod. Und jeder, der in Japan heute den Namen Matsuri Takahashi hört, der weiß sofort, wer gemeint ist. Der erinnert sich sofort an diese Geschichte, weil erstmal sehr tragisch ist und auch weil Dentsu nicht irgendein Konzern ist, sondern der hatte eine enorme Bedeutung in Japan. Der kontrollierte den gesamten Werbemarkt, also die gesamte Fernsehwerbung wird von Dentsu verteilt. Die haben Beziehungen zu allen großen Konzernen. Die haben zum Beispiel die Werbung und das Marketing für Olympia 2021 in Tokio gemacht. Und dieser Konzern, da kam eben dabei raus, dass dieser Konzern eine ungeheuer brutale Arbeitskultur pflegte. Und Dentsu hat auch dann gleich zugegeben, dass es sich um einen Tod durch Überarbeitung handelt, hat eine hohe Entschädigungssumme gezahlt, hat ein internes Komitee eingerichtet, das jährlich überprüft, ob die Arbeitskultur sich verbessert hat. Also ich habe mit der Mutter von Matsuri gesprochen und sie erhält jedes Jahr einen Bericht von diesem Komitee und nach dem letzten Bericht ist die Zahl der monatlichen Überstunden auf 70 gesunken. Also das ist natürlich ein Fortschritt gegenüber früher, aber immer noch, wenn man das auf den Tag umrechnet, immer noch sehr hoch. Wir reden ja von einem Durchschnitt hier.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast dich mit dem Thema ja auch in letzter Zeit viel beschäftigt. Du hast vor kurzem einen langen Text darüber in der Taz geschrieben. Wie kannst du das Ganze denn so generell bewerten? Welche Rolle spielt denn Arbeit überhaupt gesellschaftlich in Japan heute?
Also das ist sicherlich der zentrale Pfeiler der japanischen Gesellschaft. Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Also man muss sich klar machen, wenn die Japaner 12 Stunden im Büro sitzen, dann arbeiten die eben nicht wie Deutsche, also nicht relativ konzentriert und produktiv, sondern die verbringen mehr Zeit im Büro. Also wenn man die Statistiken sich anguckt, so wirtschaftliche Statistiken, dann leisten sie im Prinzip in der viel längeren Arbeitszeit nicht mehr als die Deutschen, die halt eben diese Arbeit kompakt dann in 8 Stunden am Tag da absolvieren. Wenn ich gefragt werde, wie ist denn das zu beschreiben, dann sage ich immer, zitiere ich immer Japaner, die in Deutschland gearbeitet haben und was denen da aufgefallen ist. Und daran kann man dann wiederum sehen, wie es in Japan ist. Also einer hat mir zum Beispiel gesagt, die Deutschen würden nicht Urlaub von der Arbeit machen, sondern zwischen den Urlauben arbeiten. Und eine andere hat sich darüber gewundert, dass alle sich immer mittags schon oder nachmittags schon einen schönen Feierabend wünschen. Und ab Freitagvormittag alle sich gegenseitig ein schönes Wochenende zurufen. Also dieser Fokus auf Freizeit, der sich da zeigt, der ist für den Japaner oder die Japanerin völlig fremd.
Das hat das auch was mit der Identität zu tun, also mit dem Selbstverständnis der Leute?
Ja, im Grunde genommen werden die erzogen, werden groß, ja, mit dem Ziel, dass sie eine vernünftige Arbeitsstelle und eine gute Arbeitsstelle finden. Und dafür strengen sie sich dann eben auch in der Schule und mit der Universitätsprüfung schon an. Und Arbeit ist dann das zentrale Element. Also ich habe mal so ein paar Studenten interviewt und die haben mir dann gesagt, ja, nächstes Jahr mache ich meinen Abschluss und da fahre ich diesen Sommer nochmal 4 Wochen lange weg, weil ich schon weiß, wenn ich dann meine Arbeit angetreten habe, dann gibt es erstmal keinen Urlaub mehr.
Das klingt tough auf jeden Fall und führt ja, wie wir gerade schon gesagt haben, auch wirklich zu großen Problemen. Nach Takahashis Tod hatte der damalige Premier Shinzo Abe ja allerdings einige Reformen angestoßen, sogenannte Arbeitsstilreformen. Unter anderem eine Obergrenze für Überstunden war da drin enthalten. Sind es denn wirklich Reformen, die auch was geändert haben im Alltag oder stehen die eher nur auf dem Papier?
Ja, wir haben das Problem, dass Japan unter sehr starkem Arbeitskräftemangel leidet. Also letztes Jahr sind fast 1 Million Japaner netto weggestorben. Also wenn man die Geburten schon abzieht, ist die Zahl der Japaner um fast 1 Million geschrumpft. Und das geht im Prinzip noch nicht ganz so in dieser Dimension, aber es geht im Prinzip schon seit 16 Jahren so. Das heißt, die Bevölkerung schrumpft, die erwerbstätigen Bevölkerung schrumpft und entsprechend hat dann Japan versucht, mehr Frauen zu beschäftigen und auch mehr Rentner zu beschäftigen. Und ja, dieses Potenzial kann man aber nur ausschöpfen, wenn man die bisherige Arbeitskultur etwas ändert. Weil wenn ich als Frau mich noch abends um meine Kinder kümmern muss, dann kann ich nicht bis abends um 8 Uhr im Büro sitzen. Das war das Hauptmotiv für diese Arbeitsstilreform. Das heißt also, dass die Arbeitswelt sozusagen freundlicher wird für vor allen Dingen Teilzeitkräfte wie Frauen und Rentner, die bis dahin gesagt haben, nee, also ihr seid ja bekloppt, wenn ihr so arbeiten wollt, das kann ich nicht machen, ich habe andere Aufgaben. Und der Tod von Matsuri Takahashi hat dann nochmal so ein bisschen Dynamik reingebracht, weil das eben zeigte, dass da eine Reform dringend notwendig ist. Und Shinzo Abe hat sich damals auch mit der Mutter von Takahashi getroffen und das auch sozusagen als Mitanlass genommen, um diese Reform durchzuführen. Aber diese Reform selber ist natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr lasch und eigentlich kann man darüber nur lachen. Denn die Zahl der regulären Überstunden pro Monat wurde auf 45 begrenzt. Das heißt also, pro Tag sind das also 2,25 Stunden. Reguläre Überstunden sind völlig normal und die Unternehmen haben darauf reagiert, indem sie einfach in ihre Arbeitsverträge die Klausel aufgenommen haben, dass zu diesem Gehalt auch schon 45 reguläre Überstunden abgegolten sind. Und die müssen erst zahlen, wenn mehr davon anfallen. Und weil die Gehälter relativ niedrig sind, bleiben viele Japaner auch dann lange im Büro, damit sie wenigstens die Überstunden über diese reguläre Grenze hinaus dann extra bezahlt bekommen.
Okay, also formal hat sich da zwar was geändert, aber in der Realität ist es immer noch ein großes Pensum. Du hattest jetzt gerade schon kurz die Rolle der Frauen dabei, auch unter anderem zum Beispiel Teilzeitmodelle angesprochen. Nun ist es ja so, dass jetzt auch eine Frau an der Spitze von Japans Regierung steht, nämlich die neue Premierministerin Sanae Takaichi. Und die gibt sich allerdings als sehr konservativ. Die hält gar nicht so viel von Work-Life-Balance anscheinend, sondern predigt eher so Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Und meine Frage wäre da jetzt noch, dreht Takaichi jetzt die Errungenschaften von Abe zurück? Und was sagt auch dieses Führungsverständnis so ein bisschen über die Richtung, in die sich Japan entwickelt? Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass Takaichi eine Frau ist.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen komplexe Frage. Ich denke mal, sie hat ihren Wirtschaftsminister oder ihren Arbeitsminister angewiesen, zu dieser Arbeitsstilreform nochmal zu reformieren. Also diese Deckelung bei den 45 Stunden, da gibt es noch so ein paar andere Grenzen, bis zu 100 Stunden sind einmal im Monat oder so, einmal im Jahr erlaubt, in einem Monat zu überarbeiten. Und sie hat das damit begründet, dass es eben Leute gibt, die gerne länger arbeiten wollten, aber das jetzt nicht können unter den jetzigen Umständen. Das kann natürlich sein. Tatsächlich gibt es vielleicht solche Leute, aber ich glaube nicht, dass das ein wirklich wichtiger Punkt ist für die japanische Arbeitswelt. Also ich bin davon sehr, sehr überrascht gewesen und viele andere auch, dass sie mit diesem Thema anfängt. Sie kann ja gerne für sich entscheiden, dass sie nur 2 bis 4 Stunden pro Nacht schläft, wie sie es nach eigenen Angaben macht. Aber dass sie jetzt auch sagte, dass alle anderen die Möglichkeit haben sollten, sich zu überarbeiten, das hat für sehr viele überrascht, auch die Gewerkschaften hier. Es gibt sicherlich Leute, die das begrüßen, die gerne noch mehr arbeiten wollen, aber wie das Beispiel Dentsu zeigt, es wird ja schon bis an die Grenze herangearbeitet. Also ich sage immer dazu, es gibt natürlich generell einen Trend, dass die Leute nicht überall so viel arbeiten. Also ich sage jetzt mal, in den städtischen Verwaltungen zum Beispiel kann man beobachten, die Leute kommen pünktlich morgens um 9 Uhr in ihr Büro und um 17 Uhr ist da keiner mehr außer der Spätschicht. Nach 20 Jahren hier kann man schon sehen, dass die Zahl der Pendler, die so inzwischen 17 und 19 Uhr nach Hause fährt, die hat stark zugenommen im Vergleich zu früher. Also die Leute fahren früher nach Hause, weil auch diese berühmten Nomikai, also diese abendlichen Trinksitzungen im Team, inzwischen weitgehend weggefallen sind.
Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Schön, dass du die abendlichen Trinksitzungen ansprichst. Das ist ja, glaube ich, was man den Leuten in Deutschland auch so ein bisschen erklären muss, was es damit auf sich hat. Das ist ja, glaube ich, auch ein gesellschaftlicher Bereich, der für Frauen ganz lange sehr schwierig war oder auch Frauen so ein bisschen ausgegrenzt hat. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das war früher sozusagen Teil der Arbeitswelt, dass man als Team dann abends nochmal in die Kneipe ging. Dann wurde einer ausgesucht, der das organisierte, der den Tisch bestellte, das Essen aussuchte, der auch dafür zuständig war, dass alle dann heil nach Hause kommen. Also der, wenn einer zu viel Alkohol getrunken hatte. Das war wirklich organisierter Mini-Betriebsausflug von abends 19 bis 22 Uhr und dann fuhr man eben nach Hause. Und diese Teamsitzungen, die haben eben stark abgenommen. Und ein Grund ist, dass die jüngeren Leute sagen, nee, das wollen wir nicht mehr. Dafür wollen wir keine Zeit mehr verschwenden. Die Zeit verbringe ich lieber mit meiner Familie. Und das andere ist, dass die Frauen da auch keine Lust drauf haben, weil die Frauen wurden dann früher nur mitgenommen, um den Männern den Alkohol einzuschenken. Also wenn man dann Sake bestellt, also japanischen Reiswein, dann kommt er in so kleinen Fläschchen und in Japan gießt man sich nicht selber sein eigenes Getränk ein, sondern lässt sich das von jemand anders eingießen. Und das ist, wenn die Frau dann mitkommt, immer die Frau. Also das passt, das kann man auch selbst bei, wenn Takaichi dann irgendwie Leute empfängt, selbst da verfällt sie in diese Rolle und schenkt dann das Getränk ein. Also das wollen die Frauen nicht mehr und deswegen hat das stark abgenommen, diese Sitzungen. Und die Unternehmen selber haben auch gesagt, bringt eigentlich nicht mehr so viel, das ist nicht so produktiv und wir können damit auch eine Menge Geld sparen.
Und wenn man das Ganze nochmal so ein bisschen weiterdenkt, wie stark ist denn der Einfluss von so traditionellen Familienbildern auf diese ganze Arbeitskultur? Da gibt es ja zum Beispiel die Erwartung, eben die du gerade angesprochen hast, der Männer halt immer sehr viel zu arbeiten, durchzuarbeiten und an Frauen eher Care-Arbeit zu leisten. Was bedeutet das denn zum Beispiel für Themen wie Altersvorsorge oder eben auch halbtags zu arbeiten?
Die Rollenaufteilung ist immer noch sehr strikt hier. Also Japan ist grundsätzlich eine sehr konservative Gesellschaft und die Geschlechterrollen sind festgelegt. Also in der Meiji-Zeit, also nachdem Japan ein Nationalstaat wurde, Ende des 19. Jahrhunderts, gab es das Ideal der Nadeshiko. Die Frau soll eine Blume sein, die für die gesamte Versorgung der Männer zuständig ist. Sie soll also ihrem Ehemann dienen, ihrem Vater und ihrem Sohn. Und dieses Denken hat sich natürlich bis heute immer noch, wenn nicht, nicht mehr ganz so stark, doch erhalten. Das heißt also, Frauen arbeiten überwiegend Teilzeit, ähnlich wie in Deutschland. Und die Männer erwarten, dass die Frauen sich um die Kinder und den Haushalt und das Kochen kümmern. Also ich habe mal vorletztes Jahr einen japanischen Kochkurs gemacht, damit ich auch mal besser japanisch kochen kann. Und die anderen Männer in diesem Kochkurs, das waren nur Männer, die waren alle so Mitte, Ende 50 und die wurden von ihren Frauen dahin geschickt mit dem Hinweis, also wenn du jetzt demnächst in Rente gehst, dann koche ich nicht mehr für dich. Du musst in der Lage sein, selber japanisch zu kochen und deswegen nimmst du jetzt an diesem Kochkurs teil. Also es gibt da schon ein Umdenken, aber die traditionelle Rollenverteilung ist eben so. Und ja, in der Arbeitswelt führt das dazu, dass eben Frauen nur sehr schwer aufsteigen können, weil sie eben nicht für ein paar Jahre mal aussteigen können oder zurückkehren können. Sie müssen dann durcharbeiten, so wie zum Beispiel auch Frau Takaichi, die eben auch keine Kinder hat.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ja, glaube ich, eine generelle Entwicklung, dass Frauen weniger Kinder bekommen in Japan, was halt auch zu einem demografischen Problem führt. Und das ist dann halt irgendwie noch gepaart damit, dass junge Menschen weniger arbeiten wollen. Gleichzeitig will Japan eher wenig Migration, schottet sich eher ab. Und bedeutet das jetzt für die Zukunft auch schwindende Arbeitskraft? Und wie wird damit umgegangen?
Ja, das ist ein ganz großes Problem, weil Japan eben die Gesellschaft ist, die bei dieser Entwicklung am weitesten ist. Die größte Alterung, die schnellste Schrumpfung. Also Deutschland ist, glaube ich, die Nummer 2 weltweit, aber bei weitem nicht so stark betroffen wie Japan. Und wir haben natürlich ein Problem. Die jungen Leute wollen nicht mehr so arbeiten wie ihre Väter. Und früher hatte man nie einen Mann gesehen, der einen Kinderwagen geschoben hat. Das ist inzwischen ein ganz alltägliches Bild, auch in Tokio. Also die wollen mehr Zeit für ihre Familie haben. Und durch diesen Mangel an Fachkräften vor allen Dingen haben sie auch die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Weil die Unternehmen, die das nicht machen, verlieren diese Arbeitskräfte an andere Unternehmen, die denen anbieten, hier bei uns gibt es ja viel bessere Work-Life-Balance, komm doch zu uns und arbeite für uns. Also es gibt da einen starken Wandel, aber das wird dann nicht ausreichen in der Zukunft, um diesen Arbeitskräfteschwund aufzuheben oder auszugleichen. Wir hatten letztes Jahr erst die Zahl der Japaner netto um 900.000 geschrumpft. Dieses Jahr werden es netto 1 Million sein, fast 1 Million. Das muss man erstmal verkraften als Wirtschaftsland. Und die Lösung ist hier doch vor allen Dingen auf Automatisierung zu setzen, in der Produktion mit Robotern und in den Bürojobs mit künstlicher Intelligenz. Also das ist die Lösung, die Japan favorisiert. Das Problem in Japan ist immer, dass es sehr lange dauert, bis solche Sachen umgesetzt werden. Wenn sie dann umgesetzt werden, dann geht es schnell, aber die Vorbereitung dauert immer sehr lange und wir sind jetzt noch in der Vorbereitungsphase. Und deswegen leiden viele Branchen unter enormem Arbeitskräftemangel und sind dann froh, wenn Ausländer kommen und diese Jobs übernehmen. Also diese Mini-Supermärkte, die ich am Anfang erwähnt habe, in Tokio steht da in jedem dieser Supermärkte, vor allen Dingen abends und am frühen Morgen, stehen da Ausländer, die in gutem, gepflegtem Japanisch da an der Kasse abwickeln und die Regale füllen. Das sind Nepalesen, Indonesier, Vietnamesen vor allen Dingen. Und es gibt zwar hier natürlich so ein bisschen eine Anti-Migrationsbewegung, aber ohne diese Leute würde das System dieser rund um die Uhr geöffneten Mini-Supermärkte zusammenbrechen.
Das heißt, ohne Migration geht's nicht, wie ja auch in vielen anderen Ländern, obwohl da die Politik anderes erzählt oder vielleicht oder gerne anderes erzählen würde. Wie ist es denn jetzt eigentlich mit dem Widerstand gegen diese traditionelle Arbeitskultur? Die hast du gerade gesagt, die geht viel von jungen Menschen aus. Hast du denn das Gefühl, dass das wirklich eine Bewegung anstößt und sich wirklich was verändert, oder bleiben das Einzelfälle und eine kleine Gruppe an Leuten, die anders arbeiten will?
Ja, grundsätzlich ist das eine Minderheit, weil die Jahrgänge, die jetzt ins Berufsleben eintreten, das sind ja geburtenschwache Jahrgänge. Das heißt, die können zahlenmäßig gar nicht bestehen gegen die Leute, die schon seit 20, 30 Jahren im Unternehmen sitzen und diese alte Arbeitskultur noch pflegen. Und ihre Chefs haben gar kein Verständnis dafür, dass diese jungen Leute weniger arbeiten wollen und nach Hause wollen zu ihrer Frau. Also das kapieren die gar nicht. Aber trotzdem, wegen dieses Arbeitskräftemangels, müssen die Unternehmen da nachgeben, flexibel sein. Und ich denke mal, dass sich das mittelfristig positiv auswirken wird. Es gibt da so eine, ja, generell würde ich sagen, die Kultur ist gerade bei jüngeren Leuten so nach dem Motto, okay, ich muss arbeiten, ich muss das Geld verdienen, ich brauche das Geld auch, weil Tokio teuer ist und die Gehälter hier nicht besonders hoch sind. Aber die arbeiten nicht mehr mit Begeisterung, die arbeiten mehr so im halben Leerlauf. Und wenn man so Umfragen sieht mit der Zufriedenheit mit der Arbeit und die Loyalität zum Arbeitgeber, da sind die Japaner im internationalen Vergleich ziemlich weit hinten. Also es gibt da so eine Kein-Bock-Mentalität, würde ich das mal beschreiben. Und ein japanischer Fernsehsender hat da neulich einen Bericht darüber gemacht, und da wurden dann auch Leute zitiert, die dann während der Arbeit sich auf die Toilette zurückziehen und dort schlafen. Und also es gibt auch diese Leute, die versuchen, sich diesen Druck zu entziehen. Und ja, weil viele Unternehmen eben nicht leicht Leute entlassen können, ja, müssen die da eben damit leben, dass die Leute nicht so richtig arbeitswillig sind.
Damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Aber wir wären nicht die Taz, wenn wir nicht auch immer mal gern wieder diese Frage stellen würden. Martin, was macht denn eigentlich die Linke in Japan?
Ja, die Frage bekomme ich sehr oft gestellt, und ich muss dann immer sagen, ja, es gibt hier keine besonders starke Linke. Wir haben eine kommunistische Partei im Parlament, die sehr zivil ist, die auch sehr, sehr kluge politische Forderungen erhebt, aber damit ist es auch schon zu Ende. Also der größte Gewerkschaftsverband zum Beispiel hier, der heißt Rengo, der hat während der letzten Jahre mit der Regierungspartei, die ja konservativ ist, der liberaldemokratischen Partei, paktiert. Jetzt, wo die Koalition nach rechts gerückt ist durch einen neuen Partner, überdenken sie das. Aber grundsätzlich stehen die eher auf der Regierungsseite als auf der linken Seite. Und das ist ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man aus Deutschland auf Japan guckt. Es reicht nicht zu sagen, das ist eben eine konservative Gesellschaft. Ich denke, der Hauptgrund, und das sagen auch andere Experten, also ich bin ja kein studierter Japanologe, aber beobachte das Land jetzt schon sehr lange. Und eine Erklärung ist eben, dass es hier in Japan keinen Marsch durch die Institutionen von den 68ern gegeben hat. Also Japan hat wirklich konsequent alle Leute, die irgendwie was mit der 68er Revolution, und die war hier sehr vehement, zu tun haben, aussortiert. Also wer damit irgendwas zu tun hatte, konnte keinen Job mehr bekommen an den Universitäten, und auch sonst bei Unternehmen oder bei anderen Organisationen haben diese Leute keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Deutschland in der Mehrheit eher links ist und Japan in der Mehrheit eher rechts ist. Und deswegen, ja, es ist ein bisschen schade um die schwache japanische Linke, aber das ist vielleicht ein historischer Zusammenhang, der das erklären könnte.
Vielleicht bahnt sich ja jetzt mit den jungen Leuten, die weniger arbeiten wollen, dann trotzdem ein kleiner Umbruch an. Das sind ja auch durchaus linke Ideen. Wir wären dann für heute auch schon am Ende mit der heutigen Folge von Fernverbindung. Ich danke dir, Martin, ganz herzlich fürs Teilnehmen. Und wir danken auch Daniel Fromm für die Produktion und dem Team der Auslandsredaktion für die Redaktion. Wenn ihr uns mögt und uns gerne unterstützen möchtet und möchtet, dass wir euch unsere Inhalte weiter kostenfrei zur Verfügung stellen können, dann besucht doch gerne taz.de und schaut beim freiwilligen Bezahlmodell der Taz, Taz zahle ich, vorbei. Teilt uns gerne mit euren Freunden und eurer Familie und auf sozialen Medien und wo ihr sonst noch so unterwegs seid. Nächstes Mal geht's dann an gleicher Stelle mit anderer Host weiter. Und bis dahin sag ich schon mal frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der TAZ.